Hallo und herzlich willkommen. Über Hans-Dieter Hüsch habe ich in der Vergangenheit schon etliche Sendungen produziert. Aber im Jahr 2025 gibt es eine Besonderheit. Am 6. Mai würde Hans-Dieter Hüsch 100 Jahre alt. Da wird etliches passieren in Moers. Lesungen, Veranstaltungen und so weiter. Wir werden dann darüber auch berichten. Und ich denke, vom Hans-Dieter Hüsch Freundeskreis wird wohl auch so mancher im Studio erscheinen. Den Start mache ich aber heute mit Hans-Dieter Hüsch und seinen Original-Niederrhein-Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören, wünscht euch Helmut Haus.
Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.
Kraftsamt, na, wie ist es denn? Gut, Hauptsache. Ja, also meine lieben Freunde und Freundinnen, Liebhaber der kleinen Kunst, Förderer des flachen Landes, grüße Sie alle und freue mich riesig, dass Sie zu meinem neuen Niederrhein-Programm gekommen sind. Vielleicht haben Sie eben gemerkt, ich bin extra ganz flott reingekommen, damit Sie nicht so merken, dass ich ein bisschen humple. Das macht man meistens, wenn jemand angetrunken ist, geht er auch meistens ganz gerade, ganz besonders gerade. Das sieht dann sehr komisch aus, nicht wahr? Nein, ich humple ein bisschen und zwar, ich bin neulich mit meiner Frau Fahrrad gefahren und da habe ich noch zu ihr gesagt, das Fahrradfahren soll ja sehr gesund sein, also das ist ja eine wirkliche bekannt. Habe ich noch zu ihr gesagt, mach dir mal den Sattel ein bisschen tiefer, dann fliegst du auch nicht so weit, wenn du fällst. Ne? Und da war es schon passiert, ne? aber nicht bei ihr, sondern bei mir. Ne? Dann ist ja, sowas soll man ja auch nie sagen, das ist ja also wirklich nicht gut. Nein, also zu meinem neuen Niederrhein-Programm sagte ich, wir haben ja am Niederrhein einen ganz besonderen Satz, also einen wunderschönen Satz, den gibt es nicht nur am Niederrhein selbstverständlich, den gibt es auch im Westfälischen oder im Bergischen Land und im Kohlenport auch. Oder auch im südlichen Rheinland, ne, wo man nicht so aggressiv gehemmt ist wie am Niederrhein. Ne? Ja, kann man wohl so sagen, das ist so, nicht wahr? Und dieses kluge Wort, dieser kluge Satz heißt, wer weiß, wozu gut war. Ne? Ne? Ja, ne? Wunderbar. Ja. Ne? Oder auch vorweg, wer weiß, wozu gut ist. Ne? Aber dieser Satz setzt ja meist was Unangenehmes voraus oder was hat oder das Unangenehme ist schon passiert. Man hat was einstecken müssen, ne? Womöglich eine richtige Niederlage und dann braucht man Trost. Ist ja logisch. Ne? Dann heißt es eben, wer weiß, was tut gut war. Ne? Paar Jahre später, Triumph, Triumph, das Wort, der Satz hat sich bewährt. Es war wirklich besser, damals nachzugeben. Ne? Manchmal um des lieben Friedens willen und manchmal auch, wenn man aggressiv gehemmt ist. Ne? Das habe ich neulich einem Bekannten erklären müssen, der wusste nicht, was das ist, aggressiv gehemmt. Da habe ich ihm auf den Kopf zugesagt, dass er aggressiv gehemmt sei, ne? Und habe ihm das mal so versucht zu erklären. Er hat nämlich dauernd gefragt, was ist denn eigentlich aggressiv gehemmt, nicht wahr? Ich sage, wenn dich jemand fragt, ob du vielleicht ihn in ein Auto mitnehmen könntest, obwohl für dich ein Umweg ist, ne? Dann sagst du doch meistens nicht, tut mir leid, also ich bin heute ein bisschen knapp in der Zeit, ein andermal gern. Du würdest doch dann, wie ich dich kenne, meistens sagen, ja gut, also muss man auf die Uhr gucken, ist zwar, ja, das ist ein Umweg für mich, aber vielleicht schaffe ich das zeitlich doch noch. Wer weiß, wozu es gut ist, ne? Habe ich dem Bekannten so erklärt. Und er hat das auch sofort bestätigt, dass er so schlecht Nein sagen könne, ne? Und oft sogar zu seinem eigenen Nachteil Dinge mache, die er eigentlich gar nicht machen möchte. Und dann sehr viel später habe er dann doch erlebt, dass es doch gut gewesen sei. Siehst, habe ich da gesagt, das ist das sogenannte Niederrheinische Nicht-Nein sagen können und doch was davon haben. Und der andere denkt dann noch, Gott ist der nett, Gott ist der nett, ne? Sammelt man da auch noch Pluspunkte, nicht? Frauen sind da schon strenger. Oh ja, also meine Frau sagt immer sofort, hätte ich nicht gemacht, hätte ich nicht gemacht, hätte ich nicht gemacht. Ja, du wirst doch nur ausgenutzt. Macht ja sein, sage ich dann immer. Wer weiß, wozu es gut ist, ne? Ja. Ne? Ja. Also das kapiere ein anderer, sagt dann meine Frau immer. Das ist doch Masochismus, was du da machst. Nee, sage ich, das ist langfristig kreativ, nicht wahr? Und der Frieden bleibt auch noch erhalten. Ja, aber nur auf deine Kosten. Aber ja, ich sag, jeder zahlt seinen Preis. Das kennst du doch auch, ne? Aber auf die Dauer bin ich doch der Klüger. Ach, du willst doch nur deine Ruhe haben. Mach mir doch nichts vor. Du willst doch nur deine Ruhe haben. Ich kenne dich doch. Erzähl mir doch nichts. Wer weiß, was gut ist. Das sagen doch all die, die sich nicht durchsetzen können, ne? Hab ich doch gar nicht nötig, sag ich. Hab ich doch gar nicht nötig. Ich will mich gar nicht durchsetzen. Bei dir schon gar nicht, habe ich zu meiner Frau gesagt, wa? Versöhnen statt spalten, hat mein Freund Johannes gesagt, ne? Es lebe die aggressive Gehemmtheit, ne? Die hat schon manchen Krieg verhindert, ne?
Thank you.
War eine Quatsch, sagte immer meine Tante Mariechen, wenn sie zwischen Spülstein und Gasherd saß. Also früher, da gab es ja so Küchen, da war der Spülstein in die Ecke reingebaut. Ne? Dann war da vorne so ein Rand, so ein Bord. Nicht wahr? Dann war da, gab das so einen dreieckigen Spülstein. Kennen Sie sicher auch, der Spülstein war dreieckig. Und da saß meine Tante, daneben war ein Stuhl, hat immer den einen Arm auf den Spülstein. Hier war der Stuhl und da war der Gasherd und den anderen Arm auf den Gasherd. Also wenn sie zwischen Spülstein und Gasherd saßen. Sie war Näherin, also Schneiderin, ledig, drei Lehrmädchen, ne? Und Stütze im Kirchenchor, ne? Stattliche Frau, ja, sicher. Also wenn sie in ihrem beigen Übergangsmantel, so sagte man damals noch, das gab, ich weiß nicht, ob das heute noch gibt, Übergangsmantel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es ist am Fisseln, nimm mal der Übergangsmantel, ne? Ja, sehen Sie, jetzt, ne? Wenn sie in ihrem beigen Übergangsmantel damals rasch in die Stadt lief, um sich die Medizin zu holen, so sandige Würfel, die musste sie ohne Wasser nehmen, nachts, das dauerte manchmal 8 Stunden, bis das Zeug runter war, ne? War eine Quatsch, sagte mir meine Tante Mariechen, wenn sie von ihrer Cousine erzählte, die damals dem Führer, so lange ist das her, 6 Kinder geboren. Eins davon war Bungluid und hieß Lore. War natürlich von allen immer die Liebste, nicht wahr? Oder wenn sie wieder was hörte, dass wieder in Russland schon einer gefallen, den sie schon gut gekannt, als er noch klein war. Jetzt liegt der Gott weiß wo, er verlaust und erlöst. Ne? Oder wenn uns damals im Bunker der Staub in die Augen flog, wegen der Bombe von diesem Luftdruck. Ne? Und der Block war immer noch ganz im Dunkeln, Heil Hitler rief. Und der Bunker schon schräg stand in unserem Garten wegen der Luftminen. Und draußen brannte alles schon, vor den Häusern war nichts mehr zu sehen. War eine Quatsch, sagte dann immer meine Tante Mariechen, ne? Die mit dem Tumor im Kopf, obwohl sie so schmal war. Sie war furchtbar schmal und der Kopf haben sie später dann aufgemacht, gleich wieder zugemacht. Sie ist ja nicht mehr aufgewacht in der Klinik in Düsseldorf im Oktober damals. Ne? Die ist ja gelaufen, Frau Nühner, heute haben die Leute gesagt, was hat die nicht alles ausprobiert, so Kräuter und Quecksilberkram und all so ein beklopptes Zeug. Hättest du mal lieber frühzeitig, haben die Leute gesagt. Aber so kann der einem gehen, ne? Wenn man zu viel prakisiert. Ne? Das ist ein schönes, altes, niederrheinisches Wort, prakisieren, das heißt so viel. Das sagte man bei mir immer, prakisierst du schon wieder, nicht wahr? Das heißt grübeln, nachdenken, ne? Wenn man zu viel prakisiert, haben die Leute gesagt, war eine Quatsch. Sagt immer meine Tante Mariechen und sie meinte damit wohl das Leben. Sehe ich heute einen sterbenden Baum vor mir stehen, er spricht zwar kein Wort, doch sein Leid ist zu sehen, meine ich oft, dass meine Tante Mariechen in der Krone sitzt und unentwegt näht und manchmal den Kopf zu mir dreht und sagt, was willst du von mir? Geh nach Haus und verschließ ganz fest deine Tür, obwohl du im Kopf noch ganz klar bist, es kommt bald die Zeit, ich sehe sie voraus, ein Ende, das kurz aber wahr ist, ja.
Thank you.
Ich habe ja schon oft gesagt, sag mal nichts, ne? Aber manchmal, da muss ich aus der Haut fahren. Da muss ich auch mal aus der Haut fahren. Aus meinem niederrheinischen Haar. Haben Sie auch festgestellt, möglich, dass Sie es nicht festgestellt haben, aber haben Sie auch festgestellt, dass der Zucker über alle Maßen nachgelassen hat? Ne? Also wirklich wahr. Das kann man so sagen, der Zucker hat über alle Maßen nachgelassen. Ich beobachte dich jetzt schon seit längerer Zeit. Also früher, da kommt man doch in eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, kommen doch zwei Stück Zucker reintun, ne? Da war das süß genug, ne? Heute müssen manchmal vier Stück Zucker, ungelogen, vier in eine Tasse werfen, bis überhaupt irgendwas süß sein soll, herausschmecken. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, nicht? Eine Erniedrigung ist das, eine richtige Erniedrigung. Und die Zuckerstücke sind auch kleiner als früher, einwandfrei. Gucken Sie mal genau hin, gucken Sie mal genau hin. Die Stücke, das ist keine Einbildung, die Stücke sind einwandfrei kleiner. Da könnten wir sagen, was Sie wollen, ich sehe doch, was ich sehe, ne? Das hängt mit Kuba zusammen wahrscheinlich, ja. Ja, ich weiß es auch nicht genau, nicht wahr? Mit dem Rohrzucker auch, ne? Da guckst du schon in die Röhre, wenn du daran denkst. Jedenfalls, also, ich weiß es auch, die Dinger sind kleiner. Die sind ja, wie heißen die? Die sind ja wie Placebos, ne? Das ist ja anscheinend auch ein kubanisches Wort, ne? Placebo oder so, ne? Oder wie die heißen, nicht wahr? Das sind alles Placebos, so Zuckertütchen. Kennen Sie doch sicher aus so einem Frühstücksraum im Hotel, kriegt man so Zuckertütchen. Ich meine, auch Cafés kriegt man so Zuckertütchen. Man kriegt ja meistens nur eins. Das ist ja eine ungeheure Geiz, ist ja mit dem Zucker im Gang, nicht wahr? Da muss man jedem Oberjahr. Kann ich vielleicht noch, bitteschön, wenn es irgendwie möglich ist, ein zweites Tütchen zu. Ja, natürlich, selbstverständlich. Also. Und da ist ja nichts drin in so einem Tütchen. Ist ja nichts drin. Nein, es ist ja wirklich nichts drin. Wenn Sie machen wir ja immer so ganz vorsichtig am Rand auf, damit man keinen Zucker verliert, nicht wahr? Weil ja nichts drin ist. Da ist ja höchstens die Spitze von einem Teelöffel. Mehr ist ja da nicht drin. Das ist eine Unverschämtheit eigentlich, was die einem als Zucker anbieten, nicht? Eine Zumutung, sondergleichen, eine Erniedrigung, ungeheuerlich, kenne ich mir das. Denn es ist wirklich so, wenn Sie das Ding mal ganz aufmachen, die Tüte, nicht? Man macht das meistens, nicht? Können dann auf die Innenseiten der Tüte gucken, da steht meistens drauf leider verloren, nicht? Das ist, ja, Das sind Placebos, nicht? Das ist wie beim großen Los auf der Kirmes, nicht? Nicht wahr? Hier muss doch jeder mitmachen und so weiter, nicht wahr? Das macht man ja dann auch, nicht? Aber man weiß das gar nicht. Sie müssen die Tüte mal ganz aufreißen. Von 100 so Zuckertütchen sind 90 Placebos und 10 sind echt. Ne? Aber die schmecken nach nichts, schmecken nach nichts. Das ist, weil der Kubaner ja Russland nicht mehr im Nacken hat, geschweige denn im Rücken. Ja, deswegen fährt der Fiedel ja auch so oft zum Papst, ne? Und macht da auf schön Wetter, ne? Und da sagt der Kubaner sich natürlich, der Zucker ist erstmal für uns da, ist doch logisch, ist doch verständlich. Und der Rest, also sag mal, die Ausschussware, die können wir immer noch verkloppen. Also stelle ich mir das in meinem niederrheinischen Spatzengehirn vor. Ne? Aber wie gesagt, Sie müssen da mal für Spaß drauf achten, dass der Zucker überall nachgelassen hat, nicht nur am Niederrhein. Nicht? Und dass es eigentlich höchste Zeit ist, das auch mal zu sagen und nicht nur immer, sag mal nix. Ne? Und wenn ich mich da richtig, sag mal, kritisch engagiert, sag mal ja, mit auseinandersetze, ne, da sagt meine Frau immer, ob ich wieder am Spinnen wäre, der Zucker hätte nachgelassen. War eine Quatsch, du hast nachgelassen, weil du immer so viel Zucker nimmst, schmeckst doch inzwischen nichts mehr davon, ja? Also da muss ich ja nun wirklich mal ein offenes Wort sagen. Das ist ja nun der abgefeimteste Blödsinn, den ich seit Jahrzehnten gehört habe. Ja, das ist aber so, sagt meine Frau, ne. Wenn du weniger Zucker nehmen würdest, dann würdest du eines Tages wieder schmecken, wie süß das alles schon ist. Ne? Das ist typisch Frauenlogik wieder. Ne? Wenn ich weniger Zucker nehme, ne, dann würde ich die Süße wieder rausschmecken. Also. Und wenn ich dann überhaupt keinen nehme, dann ist der Kaffee wohl am süßesten, oder wie ist das, nicht wahr? Ich sag, hier, da. Ach, mach doch, was du willst, sagt dann meine Frau immer. Ne? Wenn sie bei mir nicht weiterkommt, sagt sie immer, ach, mach doch, was du willst. Bei dir ist ja sowieso Hopfen und Malz. Hopfen und Malz ist ganz was anderes, sage ich. Wenn du dir das letzte Wort hast, sagt mein Freund da wieder. Ja, also bei uns geht es manchmal heftig zu, sage ich. Und nicht nur, wie ich neulich gelesen habe, dass es Ehepaare gibt, die sich nur 10 Minuten Gesundheit, die sich nur 10 Minuten, ja, das ist doch die einfachste Form der Kommunikation, nicht wahr? Das ist, ja, sicher. Ich bin ja mit einem Ohr immer bei Ihnen. So ist das ja nicht wahr? Nicht wahr? Aber wie ich neulich gelesen habe, es gibt Ehepaare, die sich nur 10 Minuten am Tag lang unterhalten. Nicht? Nein, wenn wir reden, da fliegen bei uns die Fetzen, da kann ich Ihnen aber sagen. Da hören wir gar nicht mehr auf, denn dann wissen wir wenigstens, dass es uns noch gibt. Ne? Ja, und zwar rund um die Uhr. Da wird der größte Krach zur Liebeserklärung. Ne?
Thank you. Ich sitze auch so. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich schon die gleichen Fragen stelle. Die berühmten niederrheinischen Dod- und Dusseligkeitsfragen. Ne? Einer von kennen Sie ja bestimmt. Die geht so, sag mal, wo steckt der jetzt eigentlich? Lebt der noch? Die sieht man gar nicht mehr. Ich wüsste gar, wie der jetzt aussieht. Wenn ich früher nach Hause kam, kaum war ich 5 Minuten da, ging die Fragerei schon los. Ne? Sag mal, ist er nicht aus dem Mann geworden, der uns seinerzeit in Mainz auf dem Bahnhof so nett die Koffer getragen hat? Lebt der noch? Ja, ich dachte, der lebt noch. Der wohnt aber in Koblenz. Ja, der wohnt in Koblenz halt. Pause. War er nicht auch beim Rundfunk? Ja, ich sagte, er war auch beim Rundfunk, ja. Was soll ein Mann wohl haben an Gehalt? Ja, ich sag so 4.000, 5.000. So viel, ja, brutto. Ach so, brutto, ja, wollte ich schon sagen, ja. Pause. Hat der Kinder? Ja, ich glaube 2, ja. Pause. Der war sehr nett. Und der fährt also immer hin und her jeden Tag. Ja, ich sag, auch nicht so einfach für so einen Mann, ne? Da wäre nicht für mich, sagt mein Vater dann, ne? Wenn ich ein Jahr später nach Hause kam, kaum saß ich, 5 Minuten ging schon wieder los. Sag mal, ist er nicht aus dem Mann geworden, der in seiner Zeit auf dem Bahnhof in Mainz nicht die Koffer getragen hat? Lebt er noch? Ja, ich sagte, er lebt noch. Um Jahr darauf die gleichen Fragen. Um immer darauf, immer noch die gleichen Fragen und immer so weiter. Nun darf ich mich eigentlich darüber gar nicht lustig machen. Denn sehen Sie mal, ich bin ja schon genauso, nicht? Ich stelle meiner Tochter auch immer die gleichen Fragen. Inzwischen, wie zum Beispiel, sag mal, wie hieß eigentlich der nette junge Mann, der ich damals immer aus der Tanzstunde nach Hause gebracht hat? Meine Tochter ist inzwischen 36. Ne? Weiß ich nicht mehr, sagt er meine Tochter. Hieß der nicht Klaus Erwin oder so ähnlich? Der Vater war doch im Katasteramt, ne? Ja, die Mutter war eine geborene Terstegen aus Kaldenhausen. Was du immer alles wissen willst, sagt er meine Tochter. Ja, hab ich von meinem Vater, sagt er immer. Der war preußischer Beamter. Und der war einer der wenigen Niederrheiner, bei denen genau umgekehrt war. Nämlich, der wusste alles, konnte aber nichts erklären. Plötzlich hat mir ein Freund gesagt, wir Niederrheiner hätten eigentlich nur zwei große Themen im Leben, nämlich Essen und Sterben. Ne? Da habe ich zuerst gedacht, der spinnt, der Mann. Aber dann nach ein paar Tagen habe ich doch gedacht, Essen und Sterben, ja, also Essen als Verdauung, Sterben als Verwesung, da ist was dran. Ne? Nein, das ist was dran. Sagen wir, die meisten Niederrheiner haben damit was zu tun. Wollen wir sagen, mit Lebensart und Todesart. Der Niederrheiner kann doch stundenlang erzählen, was er gern ist und was er nicht so gern macht. Und wie der gestorben ist und woran. Und wie lange das gedauert hat. Und welche Art das alles verpfuscht hat. Ne? Und wer schließlich das Ganze erbt. Und da doch gar nichts da ist, weil das alles für die Operation draufgegangen ist. Ne? Und wir hatten am Sonntag dicke Bohnen und so weiter. Das ist alles. Nee. Und erzählt dir das alles, wenn das alles nichts wäre. Beim Essen reden sie vom Sterben, beim Sterben reden sie vom Essen. Ne? Du musst jetzt tüchtig was essen, kommen jetzt schwere Tage auf dich zu. Ne? Das ist doch wahr, immer nur heulen ist ja auch nichts, ne? Immer nur heulen. Warum brüllst du denn so, ne? Immer nur heulen ist auch nichts. Gerade wer trauert, der muss zwischendurch tüchtig was essen. Du stehst halt gar nicht durch, da stehst du uns gar nicht durch. Und vom Hunger wird der Herr auch nicht wieder lebendig, ne? Du musst schon was zwischen den Rippen haben, ne? Wie gesagt, beim Sterben reden sie vom Essen und auf den großen Geburtstag, Familiengeburtstag, wo immer viel gegessen wird, da reden sie vom Tod und den verschiedenen Todesarten, ne? Rufen quer über den Tisch, ganz laut, meistens noch mit vollem Mund, der hat sich jetzt Genick gebrochen. Ist doch gar nicht wahr, der ist doch bloß vom Fahrrad. Ja, sag ich ja. Sag ich ja. Der ist so unglücklich gefallen, dass sich das Genick gebrochen hat. Weg war ein schöner, hat jedenfalls nichts mehr gemerkt, ne? Erna, der Kartoffelsalat ist ganz große Klasse. Sag, wie meinst du eigentlich, der Tendix-Jung? Der Paul Tendix war doch so ein Fahrrad-Fan, der möchte, so möchte ich nicht sterben. Ja, habe ich nichts mehr gemerkt. Macht ja sein. Sag mal, ist der Vater nicht in so einem großen Kornsilo umgekommen? Ja, genau, der ist regelrecht im Korn ertrunken, gewissermaßen. Nicht wahr? In so einem großen Getreidespeicher ist der ausgerutscht, ne, von so einem Brett. Weg war, kein Mensch hat ihn rufen gehört. Ne? Haben sie tagelang gesucht, bis sie dann schließlich draufgekommen sind. Ja, und dann haben sie das Silo, da war ein großes Ding, das ganze Korn raus, haben sie ihn unten gefunden. Furchtbar, die alte Frau hat das ja nicht verwunden, ist ja auch kurz drauf gestorben, jetzt der Junge, ne? Also ich sage mal, also manche Familien, die kommen auf keinen grünen Zweig. Ne? Also, kannst du mir mal das Brot rübergeben? Kratz doch die Butter nicht schon, ist doch genug da. Ich werde zu dick. Ach, warte, du bist zu dick. Die 7 Mark, ja, die kommen schon noch. Verhungern ist auch kein schöner Tod, sage ich dir. Kauft ihr eigentlich die Leberwurst immer noch bei Pannenbäckers? Dachte ich mir schon, ja. Ich sage, man kann sich einen Tod nicht aussuchen, aber Essen schon, ist doch wenigstens was, ne?
Wissen Sie, wann das mit dem Unterwegssein anfängt? Das fängt an, den Satz kennen Sie auch. Es gibt da so einen Satz, der wird immer in der Nachbarschaft so ein bisschen geheimnisvoll getuschelt. Und der lautet, bei denen scheint was unterwegs zu sein. Und der wird meistens, dieser Satz wird meistens mit so einem Augenzwinkern gesprochen. Dann zieht man eine Piratenklappe auf dem linken Auge. Sie kennen ja die Piratenfilme, Captain Lafitte, Mississippi Delta und so weiter, nicht wahr? Ich glaube, bei denen ist das unterwegs. On the road, sagt man ja auch, ne? So machte meine Tante mal, wenn sie einen Pfannkuchen rumdrehen musste. Ich mach das, damit ich mich nicht verspiele. Das ist im Prinzip das Gleiche. Hedwig hieß damals mein Kindermädchen. Sie schob mich im Kinderwagen durch die Welt. Meine Beine bis zu den Knien in Gips. Doch Hedwig hatte ein Kopftuch auf und lachte mit ihrem traurigen Mund. Und dann wurde ihr Kopf kugelrund. Hedwig fuhr mich durch Wiesen und Schlacke und zeigte mir Höfe und Zechen. Hedwig, Hedwig, rief ich dann immer, denn ich konnte das Weh noch nicht sprechen. Und wenn sie lachte, dann lachte ich mit, und wenn ich weinte, dann weinte sie auch. Sie war eine einfache Bergmannstochter, eine von vielen für 20 Mark. Freies Essen und das für den Monat. Und sonntags hatte sie frei. Hedwig, Hedwig, wo fährst du mich hin? Zu den Schwänen wohl auf dem Teich. Und die Schwäne kamen im Fluge herbei und waren so stolz und so bleich. Und wir fütterten sie und wir freuten uns, vergaßen Welt und Gebrechen. Hedwig, Hedwig, juchzte ich dann, denn ich konnte das Weh noch nicht sprechen. Manchmal hielt Hedwig den Kopf etwas schief und guckte mich lang an. Doch wenn ich dann Hedwig, Hedwig rief, fing sie wieder zu lachen an. Und fuhr mich nach Hause und trug mich hinauf, wohl ganz bis unter das Dach. Denn mein Vater war wohl Beamter schon, doch Geld warf man uns nicht nach. Bier und Aal gab's nur einmal die Woche. Wir hatten zwar mehr als Hedwigs Eltern, denn die Beamten konnten sich damals schon ein Dienstmädchen leisten von ihren Anfangsgehältern. Und es fragt mich so mancher, woher ich das hab, was ich hier auf der Bühne so mach. Das kommt vom Lachen und Weinen, mein Freund. Das kommt von den einfachen Menschen, mein Freund. Ich hole das jetzt alles nach. Lise ist eine Tante von mir. Sie rief mit Franz Branntwein mich ein. Ihr Mann ist Hein und spielte Klavier und hinkte auf einem Bein und war Schneider und lehrte mich zwischendurch Gedichte auswendig lernen. Und freitags gab Stockfisch und das Klo war auf dem Flur und es gab eine Waschbütt zum Baden nur und sonntags Vokabeln lernen. Und die Treppe hatte 110 Stufen, in der Küche ein schäbiges Sofa. Doch das Haus voll Musik und die Leihbibliothek war gleich nebenan und ich las mich zu Tode. Wie man sich denken kann. Hedwig, Hedwig, wo fährst du mich hin? Zu den Schwänen wohl auf dem Teich. Und die Schwäne kamen im Fluge herbei und waren so stolz und so weich. Und wir fütterten sie und wir freuten uns, vergaßen Welt und Gebrechen. Hedwig, Hedwig, juchzte ich dann, denn ich konnte das Weh noch nicht sprechen. Und die Schwäne kamen im Fluge herbei und waren so weiß und so gleich. Und wir fütterten sie und wir freuten uns. Und das alles machte mich reich.
We'll be right back.
Einmal stieg ich ja bekanntlich als Bub mit der Weihnachtsgans in den verkehrten Zug. Ich kann auch hier den kleinen Bahnhof nennen. Der gehört zu einem kleinen Örtchen, tiefster Niederrhein, schöner Doppelname, Neukirchen-Flühen. Der ist so ein schöner Name, der Doppelname, der könnte gut in den Bundestag hineingehören. So, ich höre das immer. Frau Dr. Erika Neukirchen-Flühen, FDP. Das ist so eine Assoziation. Rein klanglich gemeint. Nur klanglich. Und ich stieg wieder aus und lief mit der Weihnachtsgans dann im richtigen Zug hinterher. Das heißt, der stand gegenüber, den hatte ich übersehen, weil Schneegestöber, nichts war zu sehen. 4 Tage vor Heiligabend. Und beinahe hätte ich damals wie Scott den Südpol zu spät erreicht. Bin aber doch nach Hause gekommen, wie Sie sehen. Aber heute denke ich oft, wäre ich mit meiner Weihnachtsgans damals sitzen geblieben, im falschen Zug, säße ich vielleicht in San Francisco. Überrührt, Säbeln, Geldern, Strahlen und Kleve. Wäre ich schon hingekommen. Ja. Ich war in Venedig und habe die Sphinx gesehen. Kommt ja auch selten vor, ne? Aber wie gesagt, Gastwirte, Bauern, Fuhrleute, Gelegenheitsarbeiter, Tagelöhner, preußische Sekretäre, meine Oma, die mit dem schwarzen Kopftuch haben mir mein Gemüt erleuchtet. Mein Weg in die großen Städte, tröstende Helden, sind alle schuld an meiner Unfähigkeit, Lebewesen zu hassen. Der Niederrhein ist überhaupt zu allem unfähig. Nun sage ich immer in der heutigen Zeit, es ist ja nichts Besonderes, in der heutigen Zeit zu allem fähig zu sein. Dann schon lieber zu allem unfähig, nicht? In der heutigen Zeit. Ferner, der Niederrheiner weiß nichts, kann aber alles erklären. Umgekehrt, wenn man ihm etwas erklärt, versteht er nichts. Sagt aber dauernd, ist doch logisch. Wenn man dann fragt, wieso logisch, antwortet er oft, ja, wieso weiß ich auch nicht. Wenn er sagt, warum sagst du denn dann dauernd, ist doch logisch, sagt er meistens, man wird doch mal was in Frage stellen dürfen. Er ist also genau ein bisschen ein ausgemachter, dialektischer Schnickefänger. Ausgebufft regelrecht. Und wenn er im Gespräch gar keinen Ausweg mehr weiß, steigert er sich sofort in eine ungeheure Assoziationsextase. Er kommt dann von Höcksken auf Stöcksken, nicht wahr? Er kann es mal in ganz wenigen Sätzen sagen von Stefan Askenase, dem berüchtigten Chopin-Spieler. Familie Askenase spielt ja bekanntlich schon seit 3 Jahrhunderten Chopin. Auf die Narkose-Schwester Gertrud kommen. Ist für den Niederrhein überhaupt kein Problem. Ne? Nur als Beispiel, ich mache Ihnen das mal ganz kurz etwas verkürzt vor, damit Sie mal einen winzigen Eindruck von sich selbst bekommen. Und das geht so. Askenase, der kenne ich, der spielt Tennis. Ja, der spielt sicher privat auch schon mal Klavier, das kann ich gut verstehen. Der hauptsächlich hat vor 3, 4 Jahren hat er noch in Wimbledon immer Tennis gespielt. Ja, ja. Doch kannst du nicht so dumm, ich kenne doch die Brüder alle, mach mir doch nichts vor. Der spielt Tennis, Nastase. Der schreibt sich ungefähr so, wie die Schwester gerade in der Anästhesie hat. So ungefähr schreibt er sich. Askenase, der spielt Tennis, mach mir doch nichts vor, ich kenne doch die Brüder alle, Wimbledon. Arbeit auch mit so. Er arbeitet auch so mit so Versatzstücken. Es knallt einfach den Wimbledon aus. Nicht? Genauso wie eben Ägypten, Kleopatra, Pharao. Da wird alles so hingesetzt. Nicht? Aber wenn er dann so steif und fest behauptet, ist das meist schon ein Zeichen größter Unsicherheit. Aber er kann nicht mehr zurück. Er weiß auch, dass er auf dem Holzweg ist. Er geht immer mehr nach vorne. Legt jetzt eine Geschichte wie so Zwiebelringe um die andere. Er findet regelrecht eine völlig neue Weltgeschichte. Völlig neu, nicht wahr? Und nimmt auch alle... Ich habe gesagt, er ist ein Meister in der Kunst, Unkenntnis ganz langsam in Kenntnis zu verwandeln. Weil er nimmt auch die Einwände und Anregungen aller Umstehenden sofort auf und sagt, wenn das so sagst, hast du auch wieder recht. Ja, sicher. Ja. Er ist ein ausgesprochener Klappentextwissenschaftler. Er hat kein Buch gelesen, spricht aber über alle Bücher mit, nicht wahr? Weil er kurz davor den Klappentext gelesen hat. Aber den hat er aus Zeitgründen auch nur diagonal gelesen. Er ist ein ausgesprochener diagonaler Klappentextleser. Wissenschaftler.
Jetzt haben Sie auch wieder was rausgekriegt, wo ich, also das gehört da mit zusammen mit der Geschichte, wo es immer gegen uns Männer geht, wo ich sagen muss, dafür können wir Männer ja nur wirklich nichts. Man sollte doch wahrhaftig jedem Tierchen sein Pläsierchen lassen. Und wenn wirklich 75% aller Frauen sagen, sie seien immer für das Kochen zuständig und sich nur 21% der Männer dazu berufen fühlen, dann ist das doch nichts Frauenfeindliches. Nein, nein, sondern höchstens Faulheit, ja. Obwohl ja in den Küchen von Restaurants, von guten Restaurants, das ist mir aufgefallen, immer nur Männer am Herd stehen. Also fast immer nur Männer, kann man ruhig sagen. Und wenn wir Männer schon mal kochen, dann sind wir natürlich Spitzenküche, das ist klar, nicht wahr? Aber wie das zustande kommt, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich habe ja die Frankophilie nicht mit Löffeln gefressen und ich bin auch nicht begabt oder zu bequem. Ich sage immer, ich will den Frauen nicht ins Handwerk pfuschen. Da bringe ich lieber den Abfalleimer zum Container und den Container auf das Nachbargrundstück. Ja. Dessen Besitzer also wahnsinnig gerne und gut kocht, während ich mich auf der Terrasse herumfläze und meine Frau sagt dann, willst du dich mal ein bisschen Petersilie hacken? Ja, gleich, sage ich. Gleich ist die Sonne weg, sagt dann meine Frau. Sie will mich damit ärgern. Sie will mich damit ärgern, weil sie weiß, dass ich immer dann Spaziergänge vorschlage, wenn es anfängt zu regnen. Kartoffelschälen liegt mir übrigens sehr. Ja, ja, bei allem, was bei Kochkünsten unter mechanischer Arbeit fällt. Eine Arbeit, die, also bei der ich summen kann, bei der ich gar nichts denke und fühlen muss, sondern nur bin, eigentlich nur bin, blühe ich auf, da bin ich hochbegabt. Aber für andere Leute, Freunde oder Feinde, etwas kochen, nee, nee, muss nicht sein. Nein, nein, dafür kann man mich nicht gewinnen. Aber Komplimente und Grüße an die Köche auftragen, der Köchin, der Hausfrau, ein übers andere Mal mit vollem Mund ein vorsichtig zuzunuscheln und zu schmatzen, dazu bin ich jederzeit in der Lage. Aber mich fürs Kochen zuständig fühlen, um Gottes Willen, welch eine perverse Personalpolitik. Frauen gehören an den Herd. Solche Sätze heiße ich absolut nicht gut. Nein, nein, muss gar nicht sein. Aber auch der Ruf, wir gehen zu Otto. Otto kocht, kommt ihr mit, ist mir nicht so, der liegt mir nicht, der ist mir nicht so angenehm. Mir fällt wieder auf, dass ich eigentlich nichts kann, ne? Dass ich wirklich nichts kann. Was kannst du eigentlich, frage ich mich oft selbstzerstörerisch. Die Antwort gibt natürlich immer meine Frau. Essen kannst du, essen. Und da hat sie ausnahmsweise wieder mal recht. Ich weiß ja nicht, das kann ich auch nicht wissen, wie groß sie sind. Ich habe neulich also mich noch mal gemessen, ich bin 1,73. Und meine Frau hat neulich zu mir gesagt, du bist klein. Da habe ich erstmal gar nichts gesagt. Ne? Das mache ich oft, wenn mir jemand irgendetwas Dummes so daherredet, dass ich eine Zeit lang gar nichts sage, weil ich mir nämlich sage, jetzt soll der andere erstmal gucken, wie er damit fertig wird. Mir einfach sowas zu sagen. Obwohl ich mit dem Thema gar nicht angefangen hatte. Ne? Ich sei klein. Gut, denke ich mir dann, ohne was zu sagen. Natürlich, wenn sie mich so sieht, obwohl das objektiv gar nicht stimmt. Ich gebe ja gerne zu, ich bin nicht groß, wirklich nicht, aber ich bin auch nicht klein. Ich bin weder groß noch klein. Napoleon, da wäre klein, nicht wahr? Der war nur 1,53, nicht wahr? Aber ich muss mich doch nicht kleiner machen, als ich bin. So was ist doch dumm. Und meine Frau sagte nach dieser Schweigezeit, na ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und um den Frieden jetzt nicht völlig aufs Spiel zu setzen, sage ich dann einlenkend, ja, ja, gut, ja, ich wäre auch gerne 1,80, aber ich bin nicht klein. Also ich bin untersetzt, nicht wahr? Das wollen wir mal hier festhalten. Aber ich muss mir deswegen ja noch keine Absätze erhöhen lassen, nicht wahr? Ich bin in einer gewissen Weise kein Kleiner und auch kein Großer, sondern wenn ich ein bisschen drahtiger wäre, ja, dann wäre ich ein gestandener, untersetzter Mann, wie damals der US-Filmschauspieler Van Heflin, wenn er als Ingenieur eine Ölpumpe reparieren musste. Ein kariertes Hemd trug er dann und war wirklich sehr klein und hatte rötliche Haare. Ich bin auch nicht dick, sondern nur etwas beleibt. Man braucht jedenfalls zu mir nicht mein Dickerchen zu sagen, wie es Almut immer bei Ewald macht. Ich bin ein mittelgroßer, leicht übergewichtiger Mann von 1,73. Es ist eine Krankheit der Menschheit. Seit Anbeginn, sage ich zu meiner Frau, die mich nun schon die ganze Zeit leicht belustigt beobachtet hat. Wahrscheinlich hat sie auch schon festgestellt, dass meine Nasenflügel beginnen zu zittern. Besonders wenn ich zu solchen Sätzen übergehe, ist das so. Es ist eine Krankheit der Menschheit, seit Anbeginn sich ständig gegenseitig zu beobachten und zu beschreiben, daraus Urteile abzuleiten, bis sie sich gegenseitig anfallen und bis auf die Knochen zerfleischen und sich schließlich vertilgen. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, dass ich klein bin und an mir nicht viel dran ist. Guten Appetit, sagt da meine Frau. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Du bist ja nicht nur klein, du bist ja auch noch kleinlich. Also gut, du bist ein mittelgroßer, leicht beleibter, untersetzter, wenn auch zarter, aber doch gestandener Mann. Mein Mann übrigens, den ich mir ausgesucht habe. Ist es jetzt wieder gut? Ein berühmter Frauensatz übrigens. Ist es jetzt wieder gut? Ja, natürlich, sage ich. Ganz kleinlaut. Und hake das Ganze unter Kleinigkeiten ab.
Das hat mir einen Riesenspaß gemacht, die Sendung zu produzieren. Die Geschichten von Hans-Dieter Hüsch sind wohl einmalig. Sie ist auch mittlerweile bei NRVision eingestellt. Da gibt's eine Mediathek. Dort kann man auch alte Sendungen über Hans-Dieter Hüsch von uns hören. Beispielsweise eine Sendung mit Anna Hüsch, die Tochter von Hans-Dieter Hüsch. Dann eine Sendung mit Jürgen Pankatz, das ist der Künstler, sagt immer, er hätte nur Mennekes gemalt, der die schönen Figuren erstellt hat in den Büchern von Hans-Dieter Hüsch. Aktuell eine Sendung vom 14. Dezember ist auch dort zu hören, und zwar Hinrich Clay Olsen vom Freundeskreis Hans-Dieter Hüsch hat dort rezitiert. Ein Dankeschön geht an Frau Hüsch von Abrath, die uns die Genehmigung erteilt hat, dass wir die Beiträge senden dürfen. Ein Hinweis noch, im alten Landratsamt hier in Moers gibt es eine Dauerausstellung über Hans-Dieter Hüsch mit Exponaten. Unter anderem ist dort seine Philips Filicorda Orgel zu sehen, Exponate von ihm, der rote Pullover Dreispitz, dann die schönen Figuren vom Jürgen Pankatz in Lebensgröße und. Es lohnt sich, einfach die Webseite vom Grafschafter Museum mal aufrufen. Dort gibt's Infos. Infos auch auf der Webseite vom Hans-Dieter Hüsch Freundeskreis. Die helfen auch gerne. Da gibt's Kontaktmöglichkeiten, dass man mit denen auch sprechen kann und die Hinweise geben können. Die sind bestens informiert über Veranstaltungen, die jetzt bald anstehen. Und wem das alles zu schnell geht, wir haben auch eine Webseite, einfach aufrufen, Bürgerfunk Moers. Dort gibt es auch eine Telefonnummer und unsere E-Mail-Anschrift. Dort kann man sich melden. Wir geben auch gerne Auskünfte zu unseren Sendungen. Und dann zum Schluss nochmal die Philipp Filicorda mit Hans-Dieter Hüsch. Er begleitet sich mit seinem Abendlied, diesmal die lange Version. Ich wünsche allen dann noch ein schönes Restwochenende. Tschüss und bye-bye, sagt Helmut Haus.
Schmetterling kommt nach Haus, kleiner Bär kommt nach Haus, Känguru kommt nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Kabeljau schwimmt nach Haus, Elefant läuft nach Haus, Ameise rast nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Fuchs und Gans kommen nach Haus, Katz und Maus kommen nach Haus, Mann und Frau kommen nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Alles schläft und alles wacht. Alles weint und alles lacht. Alles schweigt und alles spricht. Alles weiß man leider nicht. Alles schreit und alles lauscht. Alles träumt und alles tauscht sich im Leben wieder aus. Es sitzt schon der Abend auf unserem Haus. Schmetterling fliegt nach Haus, wildes Pferd springt nach Haus, altes Kind kommt nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus.